Ja, ich freue mich, dass ich hier in diesem Gottesdienst den Dienst der Predigt tun darf, an der Stelle von Jurek Schulz, ein messianischer Jude, aber auch ein deutscher Jude. Also es sollte eigentlich der 10. Sonntag nach Trinitatis, also nachgeholt der Israel-Sonntag, sein. Und das Thema für diesen Gottesdienst und die Predigt lautet: eine neue Sicht der Torah, beziehungsweise des Gesetzes. Also wo im Hebräischen Torah steht, steht in unserer Bibel im Allgemeinen das Wort Gesetz. Darauf kommen wir noch zurück. Also sozusagen die Wiederentdeckung der Torah in seiner Bedeutung für das Volk Israel und für den modernen Staat Israel und für uns als Christen. Heute Morgen hatte ich einen wichtigen Gedanken. Ja, das hat etwas mit Blut zu tun. In den Daumen geschnitten. Also warum ist eigentlich die Gabe der Torah so unendlich kostbar? Also ich könnte jetzt Ihre Antworten erbieten, aber ich würde Sie mit meinen ledierten Ohren nicht gut verstehen. Die Gabe der Torah ist darum so kostbar, weil Jesus diese Torah als einziger vollkommen erfüllt hat. Und darum wiegt dieser Tod Jesu als Sündenopfer so schwer in Gottes Augen, weil er als einziger die Torah vollkommen erfüllt hat als gesetzestreuer Jude. Ja, das ist mal ein Gedanke, der mir heute Morgen in den Kopf kam. Warum also dieser Israelsonntag? Er ist also seit der Reformationszeit immer als Judensonntag gefeiert worden, in Erinnerung an die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Die dann folgende Ausbreitung des jüdischen Volkes in der Diaspora, die es natürlich schon vorher überall gab, aber dann war das Land ja nach den Kriegen gegen Rom fast judenrein, also alles war geflüchtet. Und das wurde als die Strafe Gottes verstanden. Dann hat man aber nach dem Kriege aufgrund der Initiative von Aktion Sühnezeichen, das kann ich jetzt nicht näher erläutern, hat man diesen Israelsonntag neu eingeführt, und zwar im Gedenken oder im Nachdenken über die Erneuerung der Beziehung zwischen Christen und Juden. Und darum soll es heute auch gehen, wenn wir über die Torah nachdenken. Also ich lese noch einmal in einer etwas anderen Übersetzung. Vielleicht hören Sie den Unterschied heraus. Aus Römer 9, die Verse 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Was mir mein Gewissen bezeugt und der Heilige Geist. Denn ich habe große Traurigkeit und einen unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Ja, ich selbst wünschte unter dem Fluch und von Christus getrennt zu sein, um meiner Brüder willen, um sie zu gewinnen für Christus. Sie sind doch von Natur meine Stammverwandten. Paulus stammt aus dem Stamm Benjamin. Sie tragen den Namen Israel, den Ehrennamen. Und ihnen gehört die Sohnschaft. Israel ist der erstgeborene Sohn Gottes. Und die Schechinah, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes. Und der Sinai-Bund, die Torah und der Gottesdienst und die Verheißungen, das sind sieben Vorzüge Israels. Ja, ihnen gehören auch die Väter und aus ihnen kommt der Messias seiner irdischen Herkunft nach, als Jude. Gott, der über allem ist, der sei gelobt in Ewigkeit. Ja, soweit diese bewegenden Worte von Paulus. Ich möchte zunächst eine Frage beantworten. Warum schreibt der Apostel diese Worte an die Gemeinde in Rom, die er bis dahin noch gar nicht kennt und die wir in anderen Briefen so nicht finden, diese Worte. In keinem Brief beschäftigt sich der Apostel Paulus so intensiv mit dieser Frage der Beziehung zwischen Christen und Juden wie in dem Römerbrief und das nicht nur in Kapitel 9 bis 11, sondern durchgängig. Ich kann nicht alle Zitate bringen, aber aus dem Eingang des Römerbriefes bringe ich ein Zitat und aus den letzten Kapiteln, also Römer 3, 1 bis 3. Ja, was haben die Juden denn noch für einen Vorzug? Was nützt ihnen die Beschneidung? In jeder Hinsicht viel. Na, vielleicht hätten sie diese Antwort gar nicht erwartet. In jeder Hinsicht viel. Zum einen ist ihnen anvertraut, was Gott in der Tora geredet hat. Und zum anderen, ja, was liegt denn daran, dass einige untreu geworden sind und Christus nicht erkannt haben? Sollte ihre Untreue den Gottes Treue aufheben? Ja, auf gar keinen Fall. Gott bleibt treu, selbst wenn alle Menschen Lügner sind. Und dann aus Römer 15, die Verse 8 und 12. Ich sage aber, Christus, der Messias, ist ein Diener der Juden geworden, um der Treue Gottes willen und um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben waren. Wie auch Jesaja sagt, und nun kommt etwas Politisches, pass mal auf. Wie auch Jesaja sagt, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, der aufstehen wird, um über die Völker zu herrschen. Und auf den werden die Heiden hoffen. Na, hoffentlich. Also Paulus wusste, dass es eine große Gemeinde in Rom gab. Zwischendurch gab es das Claudius-Edikt. Da waren alle Juden aus Rom vertrieben worden, aber dann kamen die alle oder viele wieder zurück und es gab eine große Gemeinde dort. Und zu dieser Gemeinde haben sich höchstwahrscheinlich auch die jüdischen Christen gehalten. Bis ins 4. Jahrhundert haben jüdische Christen immer wieder an den Synagogen-Gottesdiensten teilgenommen, bis es nicht mehr ging. Und Paulus wusste auch, dass es manchen Streit gab in dieser christlichen Gemeinde, und zwar über den Umgang mit diesen jüdischen Speisevorschriften, also diese koscheren Speisen, aber auch mit anderen Vorschriften der jüdischen Lebensweise. Also die Frage der Beschneidung, warum lassen sich denn die Juden, nachdem sie Christen geworden sind, immer noch ihre Kinder beschneiden? Machen die messianischen Juden übrigens bis heute, selbstverständlich. Also da gab es etlichen Streit, und auf diesen Streit geht Paulus in den Kapiteln 12 bis 14 ein im Römerbrief. Aber es gab auch etliche Christen, die da, also ohne jüdische Wurzeln, die behaupteten, der Vorzug der Erwählung Israels, die Erwählung, die Israel den Völkern voraus hat, die ist vorbei. Die Erwählung ist jetzt auf die Christen übergegangen. Das nennen wir die Ersatztheologie. Die gab es damals noch nicht, aber die hat sich später entwickelt. Aber hier sehen wir die Ansätze dafür. Die jüdischen Vorschriften der Tora, die sind für uns nicht mehr gültig, denn Christus ist ja das Ende des Gesetzes. Wie kamen sie nun dazu, diese Heidenchristen? Viele Juden, aber auch jüdische Gelehrte glauben, dass Paulus an dieser Haltung der frühen Christen nicht unschuldig war. Paulus hat die Beschneidung für die Heidenchristen radikal abgelehnt. Und auch die Gebote der Tora, vor allem was die Reinigungsvorschriften angeht und auch die Speisegebote, die hatte er für die Heiden nicht verbindlich gemacht. Denn, wie er sagte, die Gerechtigkeit kommt doch nicht aus den Werken der Tora, sondern aus dem Glauben. So hatte man sich in diesem Streit zwischen Heidenchristen und Judenchristen geeinigt auf dem Konzil der Apostel, wo vor allem Jakobus, der Bruder von Jesus, maßgebend war. Und zwei Dinge sollten die Heidenchristen unbedingt beachten. Man wollte ihnen also nicht die Tora-Gebote auferlegen, sondern sie sollten beachten: kein Götzendienst, keine Unzucht, kann ich jetzt nicht erklären, kein Genuss von Fleisch, das noch Blut enthält, und um Gottes Willen kein Blutgenuss, also bitte auch keine Blutwurst. Paulus war nun klar geworden, dass sein strenger Tora-Gehorsam ihn nicht nur dazu gebracht hatte, die jüdischen Christen zu verfolgen. Er war total orthodox, der Paulus. Wir müssen ihn uns so wirklich, wir können uns mit Bias vielleicht vorstellen, er war total orthodox. Sondern ihm war auch nicht mehr nach der Begegnung mit dem Auferstandenen klar geworden, dass sein Tora-Gehorsam ihm zur Rettung überhaupt nicht beitragen konnte, sondern dass er total auf die Gnade des Auferstandenen, auf seinen Tod und Auferstehung angewiesen war. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Das war nun sein Motto, mit dem er rastlos unterwegs war, um diese Botschaft Juden zuerst, aber auch den nichtjüdischen Völkern nahezubringen. Und dafür hat er sich geradezu aufgeopfert. Allerdings ist er bei seinen jüdischen Volksgenossen auf wachsenden Widerstand gestoßen. Er ist gesteinigt worden, er ist verprügelt worden, er war gehasst. Bis heute können Juden mit Paulus weniger anfangen als mit Jeshua, mit Jesus. Denn sie meinten, die Juden, Paulus würde die Tora und den Bund vom Sinai aufheben. Aber das war ja überhaupt niemals die Absicht des Paulus. Nie. Kein Wort darüber. Sondern was sagt er denn im Römerbrief? Die Tora ist heilig. Das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Aber sie führt eben nicht dazu, dass ich mir das Wohlgefallen Gottes verdienen kann. Und ich bin total auf die Gnade Gottes angewiesen. Vielmehr offenbart die Tora meine Sündenschuld und meine Unfähigkeit, diese Tora-Gebote zu halten. Aber Paulus betont dabei, was wir eben gehört haben, dass nach wie vor alles gültig ist, was Israel vor den Völkern auszeichnet. Die Sohnschaft, der Bund mit der Gabe der Tora, die Verheißungen, die Gott seinem Volk durch die Väter und durch die Propheten gegeben hat. Alles gehört ihnen und niemand nimmt es ihnen jemals wieder weg. Und natürlich hat er niemals von jüdischen Christen verlangt, dass sie nicht mehr die Tora-Gebote halten sollen. Sondern er hat die nichtjüdischen Christen gebeten, in der Gemeinde um Gottes Willen die jüdischen Brüder anzunehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, schreibt er in Römer 15. Und was macht er mit einem seiner wichtigsten Mitarbeiter, Timotheus, weil der einen griechischen Vater hat? Er lässt ihn beschneiden, damit er von Juden nicht als Mitarbeiter abgelehnt wird. Ja, wie konnte es nun um Gottes Willen dazu kommen, dass die Warnung des Paulus nicht beachtet wurde, die er in Römer 11 weitergibt? Ich zitiere: Sei nicht stolz, du Heidenchrist, weil du als wilder Zweig in den edlen Ölbaum Israel eingepflanzt wurdest und an seiner Wurzel Anteil bekommen hast. Bist du aber dennoch stolz, und so ist es genau passiert, bist du aber dennoch stolz, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du kannst in deinem Stolz wieder abgehauen werden. Während die ungläubigen Juden wieder eingepflanzt werden, wenn sie zum Glauben an Jeshua, den Messias, kommen. Man hat sich durch die Trennung und auch durch die Verachtung der Tora. Luther sagt, das ist der Juden-Sachsen-Spiegel da, diese Tora. Die ist ja nur Erkenntnis der, für die Sünde, und die Gebote dienen nur als Beichtspiegel, hallo? Dadurch hat sich die Christenheit weithin abgeschnitten von diesen Wurzeln. Und das sind sozusagen Luftwurzeln, mit denen wir es da zu tun haben. Der Judenhass und die Entfremdung hat schließlich zum Antisemitismus geführt. Und das Ende, oder der Höhepunkt, ist Auschwitz. Und dieser Antisemitismus, dessen Anwachsen in Deutschland uns wirklich Sorgen machen muss, ja, der hat mit dieser Entfremdung und auch mit der Verachtung der Tora sehr viel zu tun. Wir haben da eine Broschüre ausgelegt von der Evangelischen Kirche in Deutschland über Antisemitismus. Die können Sie gerne am Ausgang mitnehmen. Und wer mich da noch sprechen möchte, dem kann ich auch eine Buchempfehlung weitergeben zu diesem Thema. Ja, was hat denn nun besonders zu dieser Entfremdung und auch zu diesem Hass oder der Verachtung beigetragen? Ich nenne mal zwei Missverständnisse, die eine große Rolle spielen. Einmal die griechische Übersetzung. Paulus war ja ein hellenistischer Jude in Troas geboren. Troas? Quatsch. Nein, Tarsus. Tarsus geboren in Kleinasien. Und er war natürlich griechischsprachig aufgewachsen, hat aber bei Gamaliel studiert und sprach natürlich fließend Hebräisch. Ja, also er übersetzte das Wort Torah mit Nomos, mit dem griechischen Wort Nomos. Aber Nomos ist das Gesetz, das nach menschlicher Übereinkunft im Staat gültig ist und Grundlage der Justiz ist. Das ist nicht Torah. Torah ist die Gabe Gottes an das Volk Israel und wird übersetzt mit Weisung, Lehre. Es ist eine Lebensweisung, Weisung zum Leben. Und Jesus lehrt diese Torah. Jesus ist Rabbi, ist Lehrer und er lehrt die Torah. Und er wird auch wieder lehren, wenn er wiederkommt. Natürlich, er wird die Völker lehren. Was wird er lehren? Die Tora, wie sie richtig verstanden muss, werden muss, als Liebe. Und dass endlich dieser Hass verschwindet und dass die Waffen in Flugscharen umgeschmiedet werden. Ja, so wird es sein. Jesus ist der Lehrer und in der Bergpredigt lehrt er gültig die Gebote aus, vor allem von der zweiten Gebotstafel. Und die Summe seiner Lehre ist Liebe. Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Das ist Torah. Und Jesus stellt fest, ich bin nicht gekommen, die Torah aufzulösen, sondern zu erfüllen, bis Himmel und Erde vergehen. Wird auch nicht der kleinste Buchstabe der Torah vergehen, bis alles erfüllt ist, was Mose und die Propheten angekündigt haben. Mit erfüllen, wenn man es ins Hebräische rückübersetzt, ist aufrichten gemeint und keine Komplettierung, keine Erfüllung. Aufrichten. Aber Paulus ist der Meinung, das ist das andere Missverständnis, dass das ganze Gesetz ja erfüllt werden muss, um vor Gott als Gerechter dazustehen. Da hat er nicht Unrecht, wie wir gehört haben. Aber dazu ist kein Jude in der Lage. Vielmehr offenbart die Tora die Unfähigkeit, die Tora-Gebote zu erfüllen. Aber das Missverständnis liegt eben in dem Wort erfüllen. Im Hebräischen bedeutet die Gebote zu erfüllen, sie einfach zu beachten. Hebräisch Shamar, also beobachten. Ich beachte die Gebote. Nirgendwo ist davon die Rede, dass ich sie total erfüllen muss, vor Gott gerecht dazustehen. Und jeder Jude weiß, dass er auf die Gnade und Vergebung Gottes angewiesen ist. Darum gibt es den großen Versöhnungstag, den höchsten Feiertag im Jahr. Wenn der Jude in die Synagoge geht und vor Gott seine Sünden ausbreitet und Vergebung bittet. Einig sind sich Jesus und Paulus darin, dass die Tora als Ganze in dem Liebesgebot erfüllt wird: Liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Also da sind sich Paulus total einig. Jesus zitiert das und Paulus zitiert es auch. Jetzt zum Schluss eine Frage. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also eine Frage: Was hat die Tora mit dem heutigen Israel zu tun? Nur sehr viel. In Israel wird auch in staatlichen Gesetzen der Schutz des Sabbats sehr ernst genommen und die jüdischen Festtage sind natürlich staatliche Feiertage und auch die Definition von Jude sein ist in Israel gültig, also die halachische Definition: Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat und wer zum Judentum konvertiert ist. Nun zitiere ich zum Schluss zwei oder drei Sätze aus der Unabhängigkeitserklärung 1948. Da wird eindeutig auf die Tora Bezug genommen. Im Land Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier schuf es eine universelle Kultur und schenkte der Welt das ewige Buch der Bücher. Und weiter, der Name des Staates Israel lautet Israel. Er wird auf Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden im Sinn der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Das sind eindeutige Hinweise auf die Tora, denn auch die Propheten haben nichts anderes in ihrer Botschaft im Sinn, als die Tora zu predigen. Und am Ende heißt es: Mit Zuversicht auf den Fels Israels setzen wir unseren Namen unter diese Erklärung. Ihr Lieben, das ist gar keine Frage, dass die Tora weit hinaus über Israel eine universelle Bedeutung hat, bis in die staatliche Gesetzgebung hinein, auch bei uns. Das wäre ein neues Thema, aber nun danke ich Ihnen erstmal für Ihr Zuhören und sage: Amen. Und Sie vielleicht auch. Okay. Danke.